Dankeschön, ihr beiden. Es ist wunderschön zu wissen, dass Jesus uns beim Namen ruft und dass wir zu ihm gehören. Ihr habt es gesehen. Ich möchte heute zu euch sprechen über das Thema, was uns wirklich stark macht. Doppelherz, die Kraft der zwei Herzen. So steht es auf der Verpackung für einen Stärkungstrank, der viel benutzt wird. Er vermittelt durch die Naturkraft der verwendeten Heilkräuter Stärkung für Herz und Kreislauf, besonders, so heißt es im Beipack, bei nervlicher Belastung. Kraftnahrung, Krafttraining, das sind geeignete Mittel, unserer körperlichen Schwäche aufzuhelfen. Die entsprechenden Angebote dafür sind gefragt und sind zum Teil kostenfrei, zum Teil aber auch recht kostspielig. Kraft zu haben, Kraft zu erhalten, das ist eigentlich ein Muss für uns. Und das nicht erst seit heute. Zu allen Zeiten war es gerade für junge Menschen ein großes Ziel, durchtrainiert und kräftig zu sein. Kraft zu haben, das bedeutet, mich wirft nicht so schnell was um. Ich kann einiges aushalten. Und das bezieht sich sicher nicht nur auf körperliche Stärke, sondern auch auf die Kraft der Seele. Ziehen wir jetzt das Leitwort für unsere Predigt hinzu. Es ist ein Wort, das König David zugesprochen wird im Psalm 138, Vers 3. Es ist Teil eines Dankgebetes. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wenn man das so zum ersten Mal hört, dann meint man, dass diese Aussage vielleicht an eine Form der Bedingung geknüpft ist. Wenn, dann. Schlicht gesagt, lieber Gott, wenn ich zu dir bitte, dann musst du mich erhören. Das wird dafür zu empfunden haben in seiner Beziehung zum Ermächtigen. Das wollen wir ihm gar nicht absprechen. Und wir möchten ihm wohl zurufen, glücklicher David, wie gut, dass du das so erleben kannst. Aber bei uns, auch bei mir selber, klappt das nicht so reibungslos. Ich habe auch schon intensiv um Erhörung für mich wichtiger Anliegen gebetet. Und die Erhörung, sie kam durchaus nicht unmittelbar nach meinen Bitten, also auf dem Fuß, wie man so sagt. Und sie war auch oftmals anders gestaltet, als ich es erbeten und vielleicht auch erhofft hatte. Dieser Gedanke, der macht so manchen zu schaffen, zumal dann, wenn sie noch nicht so Erfahrungen in ihrem Gebetsleben haben. Wenn ich erwarten wollte, dass Gott meine Bitten genauso erfüllt, wie ich sie ihm vorliege, das leuchtet uns ein, dann müssten wir enttäuscht werden. Warum? Nun, ganz einfach deshalb, weil Gott die ungleich größere Übersicht über den Lauf der Dinge hat, die mich bekümmern mögen, und weil er selber besser als ich weiß, als ich selbst weiß, was für mich förderlich ist. Prüfen wir doch daraufhin mal unser Bitten. Wenn eine gute Zeit nach einem speziellen Gebetsbitte vergangen ist, werde ich mir vielleicht eingestehen müssen, wäre es genauso gekommen, wie ich das so erbeten habe, dann wären mir weitere ungeahnte Schwierigkeiten und Nachteile wahrscheinlich gekommen. Vielleicht geht mir dann erst, gehen mir dann erst die Augen dafür auf, was die eigentliche Erhörung meiner Bitten gewesen ist. Ein solches gedankliches Aufarbeiten kann für mich von großem Segen sein, weil es mein Gottesverhältnis vertieft. Schauen wir uns daraufhin doch noch einmal diesen Psalm 138, Vers 3 an. Fast alle einschlägig gebrauchten Übersetzungen verlegen das Wort Davids in die Vergangenheit und vermeiden die sogenannte Wenn-Dann-Klammer, die hinter dem Wenn ich dich anrufe, dann erhörst du mich vermutet werden kann. Durch die Vergangenheitsform entfällt das Bedingtsein. Sie betont vielmehr das persönliche Erlebnis der Hilfe. So sagt die Jerusalemer Bibel: Am Tage, da ich zu dir rief, rief wohlgemerkt, hast du mich erhört. Bund sagt: Du hast mich am Tage der Not erhört, als ich dich anrief. Und in der vielgebrauchten Hoffnung für alle, da heißt es: Als ich zu dir um Hilfe schrie, hast du mich erhört und mir neue Kraft geschenkt. Diese kleine Studie, die verdeutlicht, dass wir Gott sicher nicht unseren Willen aufzwingen können. Wir werden dringend eingeladen, zu Gott im Himmel mit unseren Anliegen, ob sie nun klein oder groß von uns empfunden werden, zu ihm zu kommen und das in täglicher Übung, was wir dann auch als stille Zeit bezeichnen. Und wir werden weiter eingeladen, unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Beistand des Vaters im Himmel zu machen. Das kann man durchaus mit einem Lernprozess vergleichen. Je mehr ich mich auf der Grundlage der Heiligen Schrift über Gottes Wesen und seine Wege mit mir Überlegungen anstelle, desto gelassener werde ich meinen Glauben als Christ ausleben können und desto gelassener werde ich auch für die mögliche Gebetserhörung dann sein. Paulus ermutigt uns zum Beispiel in Philipper 4, Vers 6, darüber sprach ich übrigens das letzte Mal zu euch: Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Das ist insofern auch eine bemerkenswerte Feststellung, weil durchaus offen gelassen wird von Paulus, wie und wodurch Gott hilft, beziehungsweise was uns fehlen mag und was uns vielleicht erstattet oder auch nicht erstattet wird. Was Paulus aber hervorhebt, ist zweifellos und dankt ihm. Je mehr wir bereit sind zum Danken, desto mehr wird uns Gottes Geist die Augen dafür öffnen, worin Gottes Hilfe besteht. Aber zurück zu Psalm 138, Vers 3. An dem Tage, da ich rief, antwortetest du mir. Und wie sah Gottes Antwort aus? Du mehrtest in meiner Seele die Kraft. Oder noch ausdrucksvoller bei Bruns: Du hast meiner Seele große Kraft gegeben. Gebetserhörung, also in der Stärkung meiner Seelenkräfte. Gut, das ist eine tolle Sache. Das wünschen wir uns immer wieder. Die Kraft auszuhalten, zu tragen, das Vermögen, in Krisensituationen den langen Atem zu behalten, zu bewahren. Aber sind wir denn bereit, das bei einem ganz speziell formulierten Anliegen auch als Erhörung von Gott her anzunehmen? Vielleicht wünschen wir uns ein direktes Eingreifen von Gott her als die einzig denkbare Lösung für uns. Und da wird uns, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, nur Stärkung der seelischen Kräfte angeboten. Halten wir das unter Umständen für nicht ausreichend? Worin liegt der Unterschied zwischen einer sofortigen Lösung unserer Not im Sinne, wie wir es erbeten haben, und der Stärkung unserer seelischen Kräfte. Wobei ich den Ausdruck bloß oder nur hier vermeiden möchte, um nicht von vornherein parteiisch aufzutreten. Unser normalerweise doch sehr unruhiger Geist strebt natürlich sofortige Lösungen an. Aber ist damit wirklich uns geholfen und auch anderen Menschen geholfen? Sind wir dann nicht in großer Gefahr, dass unser Beten in einen Wunschkatalog abgleitet, den wir Gott vorlegen? Und wenn dann solche Art Erhörungen ausbleiben, dürfen wir dann berechtigt enttäuscht sein, ja uns von Gott unverstanden empfinden? Was ich hier schildere, ist eine häufig erlebte Perversion des Betens. Sie degradiert Gott am Ende zum Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche, mit denen wir unzufrieden sein dürfen, wenn er sie nicht erfüllt. Dieser Weg muss in die Sackgasse führen. Ich darf nur hier an dieser Stelle auch sagen, dass wir gute Beispiele bei uns selbst vielleicht auch und bei anderen und auch in der Geschichte unseres Werkes gefunden haben, wo in einer Notsituation Gebete sofort und unmittelbar erfüllt worden sind. Wir wollen das in keiner Weise abstreiten, aber wir müssen uns auch über die andere Situation klar werden. Wenn wir nun merken, dass wir intensiv beten und wir merken nicht sofort, dass etwas geschieht, dass einem manchmal, wie ich schon gehört habe, gesagt habe, mein Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke, ich bin irgendwie den Bemühungen Gottes, fühle ich mich verschlossen. Deswegen müssen wir uns noch einmal fragen, was bedeutet große Kraft für die Seele, wie es Hans Bruns formuliert hat? Welchen Wert bringt denn eine solche Seelenstärkung für uns angesichts der punktuellen Erfüllung, die wir uns vielleicht noch mehr wünschen würden? Auf die Situation Davids bezogen. Sein Gebet hat offenbar nicht die widrigen Verhältnisse, unter denen er stand und in denen er betete, verändert, wohl aber seine innere Einstellung zu ihnen. Er hat die Kraft bekommen, alles ganz anders und viel besser zu tragen, als er sich vorher gedacht hat. Das bestätigt auch die Textwiedergabe durch den evangelischen Theologen Hans Brandenburg, die ich gefunden habe. Er schreibt: Du hast mir Mut gemacht durch Kraft in meiner Seele. Und dann führt er weiter aus: Statt Mut steht hier wörtlich Ungestüm, also Sturm. Also stürmische Zuversicht hast du mir geschenkt. Und dann sagt er, ja, das ist die Art, wie Gott uns manchmal antwortet. Darum erlebt nur der Glaubende diese Hilfe, der für Gottes Wort ein offenes Ohr hat. Und er stellt fest, die Last blieb, aber die Kraft zu tragen wuchs. Und das ist das Entscheidende. Und darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Hier wird uns ein Grundprinzip der Hilfe Gottes nahegelegt. Oft verändert tatsächlich das Beten nicht die Lage als solche, braucht sie vielleicht auch gar nicht zu verändern, wohl aber wird unsere innere Einstellung dazu verändert. Obwohl er zum Beispiel seine Heilung zum ernsten Anliegen macht, muss ein Schwerkranker sich doch einer Operation unterziehen. Er könnte sagen, ja Gott, du kannst mit einem Finger schnippen, kannst du mich sofort ganz gesund machen. Aber nein, Gott erwartet von ihm, dass er den Gang durch eine vielleicht schwerwiegende Operation geht. So wird er eine bedeutende und nachhaltige Erfahrung mit dem Allmächtigen machen, der ihm hindurchgeholfen hat. Er hat neue Seelenstärke erhalten, er kann Mut fassen für neue Herausforderungen, um sie auch mit Gottes Beistand dann anzugehen. Interessanterweise hat Martin Luther für sich selbst festgestellt, entweder reißt Gott das Übel von der Person weg oder aber er reißt die Person vom Übel weg. Beides und noch zig andere Wege sind gültige Wege unseres Gottes. Wenn die Heilige Schrift von Kraft für die Seele spricht, ist sicher nicht von Härte und stählerner Entschlossenheit die Rede. Etwa nach dem Motto, was mich nicht umbringt, das macht mich stark. Es geht doch wohl eher um die Ausdauer in schweren Zeiten, um Geduld mit mir selbst und anderen, um Nachsicht mit den Schwächen derer, die um mich sind, und um den Mut, Neues zu wagen, auch wenn der bisherige Trott bequem ist. Eine seelische Haltung bzw. Herzensverfassung ist hier gemeint, die etwas von der Weite und Freundlichkeit Gottes atmet, die ihm in seinen Wegen mit uns auch den nötigen Spielraum lässt, dass wir Gott nicht auf unsere Vorstellungen verengen und dann gleich seine Erhörung etwa in Frage stellen möchten. Meine Lieben, antrainieren, das können wir nicht, diese Kraft der Seele. Sie ist ein Geschenk von oben her. Sie ist nicht von vornherein verfügbar, sondern sie will immer neu erbeten sein, damit sie dann da ist, wenn wir sie brauchen. Oft auf unerwartete und geheimnisvolle Weise. Antrainieren geht also eigentlich nicht. Wenn überhaupt. Aber wir können und sollen uns dieser Kraft Gottes öffnen. Und das wird uns, ob jung oder alt, ob im Vollbesitz der körperlichen Kräfte oder schon hinfällig, den Gott gewünschten Lebensmut schenken. Und das ist wiederum ein Einwirken des Heiligen Geistes auf uns zuzuschreiben. Und ich möchte hier nochmal, Dr. Martin Luther zitieren, in einem ganz anderen Zusammenhang. Da bezieht er sich auf die Zeit der Himmelfahrt Jesu Christi. Und da hat er gesagt, der Heilige Geist kommt herab und erfüllt die Jünger, die vorhin da saßen in Trauer und Furcht, macht ihre Zungen feurig, entzündet sie, dass sie keck werden und frei über Christus predigen und sich vor nichts fürchten. Das siehst du ja klar, sagt er weiter, dass er ein solcher Geist ist, der in das Herz schreibt und schafft einen neuen Mut, dass der Mensch vor Gott fröhlich wird und Liebe zu ihm gewinnt und danach den Leuten mit fröhlichem Gemüte dient. Das ist so ein Zitat, was mir so richtig ins Herz eingegangen ist. Und er schreibt hier auch von dem neuen Mut, den Gott als Gehörung unserer Gebete schenkt. Gott braucht immer wieder gläubige Menschen, um anderen die Erfahrung zu schenken, dass ihr Herz, ihre Seele ermutigt wird. Jesaja erfuhr diese Stärkung, ich weiß nicht, ob von Gott direkt oder auch von seinen Zeitgenossen. Er schreibt dann in der Nachschau, siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verderben sollte. Wie wir uns gegenseitig zur inneren Stärkung verhelfen können und wie das häufig ganz unversehens geschehen kann und nicht mit großem Aufwand verbunden ist, soll uns zum Schluss ein Erlebnis vermitteln, das Bruno Döring niedergeschrieben hat. Es zeugt von zarter Empfindsamkeit. An der Bushaltestelle warte ich auf die nächste Möglichkeit, nach Hause zu fahren. Zufällig trifft mein Blick auf einen älteren Mann, der ebenfalls wartet. Still und anscheinend vergnügt sitzt er auf der Bank des kleinen Wartehäuschens. Je länger ich den Mann betrachte, umso stärker lese ich Freude und sehr viel Güte aus seinem Gesicht heraus. Ich fühle einen Sog, wie er nur von sehr wenigen Menschen ausgeht. Ich möchte mit dem Mann in Kontakt kommen, möchte mit ihm reden, mich neben ihn setzen. Aber ich komme nicht dazu. Offenbar hat er mich wahrgenommen. Er steht auf, schlendert ganz locker an mich heran und fragt, ob ich denn Sorgen hätte. Mein Gesicht spreche davon. Obwohl ich ja darauf gewartet hatte, mit dem Mann in Kontakt zu kommen, reagiere ich jetzt etwas unwillig. Das ist doch sehr direkt gefragt. So antworte ich eher ausweichend und rede vom anstrengenden Tag, den ich gehabt habe. Das verstehe ich gut, sagte er. Er schaut mir ruhig in die Augen und hört mir zu. Ich halte es nicht sehr lange aus, seinen Blick zu erwidern, und schaue auf die Uhr. Aber während wir weiterreden, kommt eine tiefe Beruhigung und Zufriedenheit in mich hinein. Es ist wie ein Strom von Güte und Zärtlichkeit, der zu mir herüberfließt. Du brauchst nicht traurig sein und dich niederdrücken lassen, sagt dieses Gefühl. Es gibt einen Weg für dich. Geh ihn. Habe keine Angst vor den Anforderungen des Lebens. Gott wird dir beistehen. Der Bus ist ohne uns weggefahren. Der Mann nimmt mich bei der Hand. Ich fühle die Wärme bei der Berührung. Er lädt mich zu einer Tasse Kaffee ein. Wir bleiben lange sitzen, sprechen ganz wenig, aber sagen einander sehr viel. Es ist sehr selten, dass mich ein Mensch mit seiner Art des Zuhörens so offen macht. Ich spüre es. So viel Vertrauen steht in dem Raum, wo wir sitzen. Ein ganz und gar herzlicher Mensch ist er. Ja, das ist er. Herzlich und zugänglich. Was er im Herzen denkt und fühlt, findet unverstellt den Weg zum anderen. Was ich sage, in Wort und Ausdruck, kommt bei ihm durch bis zur Mitte hin, wo Stärke und Wärme ist. Diese Zugänglichkeit macht sein Wesen aus. Soweit dieses Erlebnis. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von uns, meine Person einbegriffen, eine solche Rolle bei Gelegenheit durchaus, ja, spielen hört sich so schlecht an, wirklich ausführen könnten und damit einem Menschen, der es vielleicht gerade braucht, der vielleicht gerade im tiefen Loch steckt, Hilfe für die Seele zu geben. Warum habe ich euch diese anrührende Geschichte erzählt? Einmal deshalb, meine ich, um uns klarzumachen, dass jeder Gläubige dem anderen zum Vermittler von Seelenstärke werden kann. Das zeigt das Beispiel. Und zweitens, dass es dazu nicht viel mehr braucht, als gut zuzuhören und ein solches Gespräch, was sich anbahnt, im stillen Gebet Gott nahe zu bringen. Er kann und er wird uns durch seinen Geist auch unmittelbar helfen, die rechten Worte zu finden. Und drittens zeigt diese Geschichte, dass Gebetserhörung, das war ja unser Thema, ganz individuell ist und auch mit unserer Hilfe geschehen kann, sofern wir uns durch Gottes Geist und seine Hand gebrauchen lassen. Wie gesagt, ich wiederhole das jetzt nochmal, damit sich uns das einprägt. Mindestens hat Gott zwei Weisen, Gebete zu erhören. Entweder, so sagt es Dr. Martin Luther in seiner drastischen Art, entweder reißt er das Übel von der Person oder er reißt die Person vom Übel. Beide Möglichkeiten müssen wir bei unserem Bitten immer bedenken. Als Erhörung ändert Gott entweder die Umstände der Not oder er verändert unsere Einstellung zu dieser Not. Und das sollte uns auch dann ganz gewiss sein lassen, wenn wir manchmal meinen, Erhörung scheine auszubleiben irgendwie. Der Herr verheißt, die auf ihn harren, also fest hoffen, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie wandeln und nicht müde werden. Entsprechendes Bild. Und ich bin dankbar dafür, dass uns die Heilige Schrift in solcher Weise Ermutigung schenkt. Amen.